Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lebendig begraben. Die Bergleute in Lengede bei Peine hatten gar keine Chance. Gut 40 Jahre liegt es ja schon zurück, 1963. Etwa 500.000 Kubikmeter Wasser und Schlamm und Geröll schossen plötzlich in diesen Schacht hinein. 129 Mann waren betroffen, 86 von ihnen konnte man am ersten Tag retten, einige noch in den nächsten Tagen. Einige fand man nie. Und dann waren da noch die 11 in 60 Meter Tiefe verschüttet. Keiner wusste von ihnen. Keiner wusste, ob sie noch lebten, begraben bei lebendigem Leib. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie vor Hunger, Atemnot und Erschöpfung endgültig zugrunde gehen würden. Lebendig begraben, das ist auch die Diagnose, die der Apostel Paulus den ganz normalen Menschen stellt, uns allen. Das ist Gottes Diagnose, die Paulus hier formuliert. Und in unserer Predigtreihe, in den letzten beiden Wochen hatten wir gesehen, wie das zweite Kapitel des Epheserbriefes genau damit beginnt. Da erinnert Paulus seine Leser, also auch uns, an ihr früheres Leben, genau genommen an ihr Leben, bevor sie Christen wurden. Und was Paulus da schreibt, das ist weder zimperlich noch schmeichelhaft. Wir hatten gesehen, was er sagt. Er sagt, der Mensch ist versklavt vom Zeitgeist, der seine Kultur beherrscht. Der Mensch ist versklavt, und wir hatten das genauer betrachtet, was das heißt, vom Teufel. Und der Mensch ist versklavt von seiner eigenen gottlosen Natur. So steht es hier in den ersten drei Versen, die ich auch auf dem Zettel nochmal mit abgedruckt habe. Also eigene gottlose Natur bedeutet, das menschliche Herz ist so geeicht, so ausgerichtet, dass es immer um sich selbst kreist. Und dass wir nur unseren eigenen Vorteil suchen und unseren eigenen Kompass haben und Gott die Ehre verweigern, die ihm zusteht. Das Problem sitzt im Herzen und von dort aus vergiftet es alle anderen Bereiche unseres Lebens. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unser Verhältnis zu all den anderen Faktoren, die mit unserem Leben dazugehören. So hatten wir gesehen, macht Paulus es deutlich. Und darum gibt es auch keine Hoffnung auf Selbsthilfe. Die Diagnose lautet tot. Der Mensch ist tot, lebendig begraben, würden wir sagen. Absolut getrennt von Gott, ohne lebendige Beziehung und Verbindung zu ihm. Und die einzelnen Sünden, die wir dann vollbringen, sind nur die Symptome und die Folgen dieses Todeszustands, der unser Leben bestimmt, lebendig begraben. Und als Folge davon bleibt nur, auch das hatten wir gesehen am letzten Sonntag, dass der Mensch verurteilt ist. Paulus sagt, wir sind Kinder des Zorns von Natur aus. Was wir verdient haben als Menschen, ist der Zorn des heiligen Gottes. Das ist die Situation. Lebendig begraben. Unter dem Geröll nicht von Wasser und Schlamm, sondern von Schuld und Sünde. Und halt, an einer wichtigen Stelle, da ist die Lage, unsere Lage, noch schlimmer als die Lage der Leute von Lengede. Denn die Bergmänner dort, die wussten, dass sie in der Falle steckten. Deswegen versuchten sie auch alles Mögliche, um rauszukommen. Sie schrien, sie klopften. Ihre Notlage war offenkundig. Und deshalb schrien sie um Hilfe. Die Bedrohung, von der Apostel Paulus spricht, die ist zunächst eben nicht so offensichtlich. Das ist das Problem. Mit dieser Bedrohung kann man eine Zeit lang ganz fröhlich leben. Kann lebendig begraben sein, ohne es überhaupt zu merken. Das ist eher wie eine schleichende Krankheit, die man am Anfang gar nicht mitbekommt. Der Kranke hat überhaupt scheinbar keinen Anlass, sich zu sorgen, sich darum zu kümmern. Und doch ist medizinisch sein Todesurteil schon längst geschrieben. Das ist das Problem. Und Paulus sagt, ihr lieben Leser, das war eure Situation, bevor ihr Christen wurdet. Und das ist eure Situation noch immer, wenn ihr noch nicht Christen seid. Ihr seid Kinder des Zorns. Ihr steht unter dem gerechten Urteil des heiligen Gottes und eure Situation ist ausweglos. Tod. Und wo der Tod unwiderruflich eingetreten ist, da hat der Mediziner nichts mehr verloren. Höchstens noch als Pathologe, könnte man sagen. Aber da ist alle Therapie ausgereizt und überholt. Das, sagt Paulus, war eure Situation. Und dann kommt der Abschnitt, über den wir heute miteinander sprechen dürfen. Dann kommt dieser große Einschnitt, der in Vers 4 beginnt. Und bitte sehen Sie genau hin, was da steht. Es ist wunderbar. Aber Gott, sagt Paulus, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, wie in Vers 1 gesagt, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig, das heißt gerettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Herr Jesus Christus, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, dieses Wort richtig zu verstehen und dass du selbst dadurch zu unseren Herzen redest. Amen. Aber Gott. Jetzt beschreibt Paulus, wie Gott diese Situation wendet. Es gibt doch noch Hoffnung. Und Sie werden sehen, wie diese drei Punkte, die wir hier zusammenfügen, einen zusammenhängenden Satz ergeben. Und das erste ist, aber Gott, erstens bewegt von Liebe. Bevor Paulus jetzt schreibt, wie Gott eingreift, was Gott macht, redet er über Gottes Motiv. Warum macht Gott das eigentlich? In Vers 4. Was bewegt Gott? Und da sagt er, er ist reich an Barmherzigkeit. Und er hat uns mit großer Liebe geliebt. Und dann nochmal in Vers 7, da redet Paulus davon, dass Gottes Gnade überschwänglich reich ist. Und dass er voller Güte ist zu uns. Und sehen wir, auf den ersten Blick erscheint das wie ein Widerspruch. Vers 3 endet damit, dass wir Kinder des Zorns sind. Schon wer Kinder erzieht, weiß, dass manchmal ein gerechter Zorn nötig ist. Nicht ein Zorn, der einen blind macht und einfach unbeherrscht drauf losschlagen lässt, aber ein Zorn als angebrachte Reaktion gegenüber Unrecht. Und auch bei Gott gehört beides untrennbar zusammen. Gottes Zorn ist berechtigt, Gottes Zorn ist verdient, hatten wir gesehen. Gottes Zorn ist nicht die Folge mangelnder Selbstbeherrschung, sondern das zwingende Ergebnis von Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit. Deshalb muss er einen heiligen, gerechten Zorn gegen alles Böse hegen. Und jetzt dieser Kontrast. Ihr wart Kinder des Zorns, aber Gott bewegt von Liebe. Liebe Gemeinde, halten Sie das bitte fest. Erst wer um den Zorn Gottes weiß, kann seine Liebe wirklich ermessen. Wo man Gottes Heiligkeit nicht kennt oder verschleift und verharmlost, da verkommt die Rede von Gottes Liebe zu einer platten Formel und Parole, die alles noch irgendwie überdeckt. Erst wenn wir kapieren, wie unsere Situation im Lichte des Wortes Gottes wirklich ist, wie Gott uns einschätzt, wie Paulus das in diesen ersten drei Versen hier beschreibt, erst wenn wir das nüchtern einschätzen, können wir überhaupt würdigen und wertschätzen, was Gott uns bietet. Und das macht Paulus kristallklar. Er sagt, aber Gott bietet. Was bietet er hier? Er ist reich an Barmherzigkeit. Dieser Begriff, der ist so ungewöhnlich in unserer Zeit. Was heißt Barmherzigkeit? Barmherzigkeit bedeutet, da beugt sich ein Starker zu einem Schwachen herab. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt, da sind ein Reicher und ein Armer. Der Reiche ist eigentlich nicht verpflichtet zu helfen. Der Arme ist an seiner Situation selber schuld. Er hat sein Geld verspielt, verprasst. Und er beschimpft den Reichen noch und sagt, dir geht es so gut und mir geht es so schlecht. Und was macht der Arme, der Reiche? Der Reiche kann sein Elend nicht mit ansehen und beugt sich zu dem Armen herab. Oder noch genauer gesagt, da beugt sich ein Unschuldiger, ein Geschädigter herab zu einem Schuldigen, zu dem, der ihn geschädigt hat. Das ist jetzt mal etwas vereinfacht ausgedrückt. Ich ramme das Auto von jemandem und der Besitzer dieses Autos bezahlt dann auch noch meine Reparatur, weil wir für den Schaden, der an meinem Auto steht, weil ich sein Auto gerammt habe. Das ist schwach erklärt, was Barmherzigkeit bedeutet. Ein gnadenvolles sich herabneigen, nicht herablassend, sondern voller Barmherzigkeit. Und das hängt zusammen mit dem anderen Begriff, den Paulus hier verwendet, dem der Gnade. In Vers 5 kommt hervor, aus Gnade seid ihr selig geworden, dann nochmal in Vers 7 und wir werden in 14 Tagen sehen, auch in Vers 8 wieder. Gnade, das heißt unverdiente Gunst und mehr noch, Gnade bedeutet nicht nur, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe, sondern Gnade bedeutet hier, ich bekomme das Gegenteil von dem, was ich verdient habe. Wie der Liederdichter sagt, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Also ich bekomme das totale Gegenteil von dem, was ich verdient hätte. Eine schwere Strafe und ich werde überreich beschenkt. Das macht Gottes Liebe. Ja, das will Paulus hier sagen. Und jetzt ist die große Frage, warum macht Gott das? Und die Antwort ist, Gott ist reich an Barmherzigkeit in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und das Wort, was hier im Griechischen für Liebe steht, im Griechischen gibt es mehrere Ausdrücke für Liebe. Agape, Eros, Philia, ganz unterschiedliche Schattierungen hat das. Und das Wort, was hier steht, Agape, das ist die göttliche Liebe. Die Liebe, die sich selbst schenkt, ohne eine Gegenleistung dafür erwarten zu können. Das ist eine Liebe, die ist nicht objektorientiert. Unsere Liebe ist meistens objektorientiert. Wir lieben das, was wir schön finden. Oder die, die wir schön finden und den wir freundlich und nett finden und das, was uns angenehm ist, das lieben wir. Das ist unsere objektorientierte Liebe. Und die Agape ist genau das Gegenteil davon. Sie gründet nicht in dem Gegenstand der Liebe, sondern sie gründet in der Person dessen, der liebt. Das ist hier gemeint. Agape bedeutet, Gottes Liebe kommt aus Gott heraus. Sie schenkt sich. Sie ist absolut unverdient. Sehen Sie, der Zorn Gottes, das ist eine logische Folge. Nach allem, was Paulus in den Versen 1 bis 3 beschrieben hat, ist der Zorn, den Gott dann gerechterweise gegen den Sünder hegen muss. Das ist logisch, das ist schlüssig, das ist stringent. Die Liebe Gottes ist nicht logisch abgeleitet von irgendeiner Sache, die Gott in dieser Welt vorfindet, sondern sie kommt, wenn Sie so wollen, senkrecht von oben nach unten, direkt aus dem Himmel. Das ist völlig inkonsequent, diese Liebe, könnte man sagen. Das ist das große Aber, das der lebendige Gott mitten in dieser Welt aufrichtet. Aber Gott bewegt von Liebe. Der Grund für Gottes Liebe liegt allein in Gott selbst. Und alles, was Gott dann macht, das hat hier seine Quelle. Schauen Sie, Gott hätte auch schon wegen seiner Heiligkeit gegen die Sünde vorgehen müssen. Weil Gott Unrecht nicht stehen lassen kann. Auch allein aufgrund seiner Heiligkeit hätte Gott gegen die Sünde handeln können. Aber was wäre die Folge gewesen, wenn Gott nur als der Heilige und nicht zugleich als der Liebende gehandelt hätte? Er hätte einfach den Sünder bestraft und ausgelöscht. Dann wäre der Heiligkeit Gottes Genüge getan gewesen. Das Sündenproblem wäre gelöst worden. Aber Gott wollte das Problem nicht so lösen, weil er uns liebt als seine Geschöpfe. Und diese Liebe hat ihn dazu bewegt, so vorzugehen, wie Paulus hier schreibt. Diese Kombination von Liebe und Heiligkeit ist einmalig. Sie alle kennen wahrscheinlich dieses Weihnachtslied, dieses berühmte von Paul Gerhardt. Und da fragt er ganz fassungslos, Herr, was hat dich eigentlich dazu gebracht, in diese Welt zu kommen? Was hat dich dazu gebracht, so viel Schmerzen und Not auf dich zu nehmen? Was war dein Movens? Was war dein Beweggrund? Und dann dichtet Paul Gerhardt, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Verstehen Sie? Das ist es. Nichts hat dich getrieben als deine für uns völlig unvorstellbare Liebe. Und da hast du diese Welt mit ihrer Jammerlast, die wir uns selbst zugefügt haben, die wir selbst zu verantworten, durch deine Liebe so fest umfangen. Du bist so nah gekommen. Und hast dich so weit zu uns herabgelassen und hast eine Lösung für unser Todesproblem geschaffen. Gott bewegt von Liebe. Das ist das erste Grundlegende, was Paulus hier sagt. Und dann zeigt er in einem zweiten Schritt, wozu diese Liebe nun fähig ist. Und das ist das Zweite, wenn Sie mitschreiben, also das steht ja auch hier auf dem Zettel. Aber Gott zweitens bewegt von Liebe, bindet uns mit Christus zusammen. Das sind die Verse 5 und 6. Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, hat er mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus. Also, wie komme ich auf diese Formulierung, er bindet uns mit Christus zusammen? Wenn Sie hier den griechischen Text anschauen würden, dann sehen Sie, da gebraucht Paulus dreimal ein Verb, ein Tätigkeitswort mit der Vorsilbe mit Sünden. heißt das im Griechischen. Das kommt in Wörtern vor, die wir alle kennen. Symphonie, also der Zusammenklang. Oder Sympathie, der Zusammenklang der Zuwendung, der Zuneigung. Oder Synchron. Da gibt es eine Synchronübersetzung. Es wird sozusagen ein Text genau auf den anderen Text draufgesprochen. Zusammen. Und diese Vorsilbe, Syn oder Sym, benutzt Paulus hier für drei verschiedene Wörter. Gott hat uns mit lebendig gemacht mit Christus. Er hat uns mit auferweckt. Er hat uns mit eingesetzt im Himmel. Das heißt, Gott bindet uns alle hier in einer ganz bestimmten Weise mit Christus zusammen. Gott gibt uns hier in einer ganz bestimmten Weise Anteil an seinem Sohn Jesus Christus. Das kennzeichnet die Christen. Gott bindet uns an seinen Sohn. Und jetzt müssen wir fragen, wie geschieht das? Dazu braucht Paulus diese drei Wörter, um das zu beschreiben. Stellen Sie sich folgendes Bild vor, mitten in der Wüste. Mitten in der Wüste ist eine Quelle, die sprudelt, voll frischen Wassers. Und nun sorgt Gott dafür, das ist Christus, und nun sorgt Gott dafür, dass unsere ausgetrockneten Schläuche an diese Quelle angeschlossen werden und wir dadurch neues Leben finden. So ist das, kann man sich das vorstellen. Gott bindet uns mit Jesus Christus zusammen. Und er tut das auf eine dreifache Weise. Das Erste, was Paulus hier sagt, er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Und das ist ganz logisch. Wissen Sie, das Einzige, was einem Toten hilft, ist, dass er wieder lebendig gemacht wird. Sonst können Sie mit einem Toten nichts anderes mehr machen. Sie können ihn nur noch beerdigen, natürlich. Aber wenn Sie einem Toten helfen wollen, ist das Einzige, was ihm hilft, dass er wieder lebendig gemacht wird. Und genau das hat Gott getan. Paulus sagt, seht hin, als ihr Christen wurdet, da ist das nur möglich geworden, dass Gott euch mit Jesus zusammengebunden hat. Ihr wart tot in eurer Sünde. Ihr wart absolut abgetrennt von Gott. Und wenn ihr in diesem Zustand geblieben wäret, dann wärt ihr schnurstracks in eurem noch vielleicht 40 oder 60 oder 80 Jahre dauernden Leben in die Hölle hineingelaufen auf ewig. So, was war die Ursache eures Todes? Das haben wir in den Versen 1 bis 3 ganz deutlich gesehen. Das war die Schuld. Unser böses Herz. Diese Schuld, die uns begraben hat unter sich, begraben bei lebendigem Leibe, tot bei lebendigem Leibe. Und wenn uns einer da wieder rausholen will, wenn uns einer befreien will von diesem Berg von Schutt, der uns erstickt und der uns tötet, was muss er dann machen? Er muss den Schutt beiseite räumen. Er muss die Sünde, die uns gefangen hält, wegräumen. Wir werden nur dann wieder lebendig. Wir werden nur dann aus diesem lebendig begraben sein herausgeholt, wenn einer diese Schuld wegnimmt. Und das hat Jesus getan. Und Paulus sagt hier, seht hin, Jesus hat euch rausgeholt an dem Tod. Gott gibt euch Anteil an dem Sühnetod von Jesus. Ihr kriegt das, was Jesus mit seinem perfekten, vollkommenen Leben bezahlt hat. Das Opfer, das er gebracht hat, um die Strafe zu tragen. Das kriegt ihr jetzt zugerechnet. Und das meint Paulus hier, wenn er sagt, er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns Anteil an dem Ertrag seiner Kreuzigung gegeben. Er hat den Schuttberg unserer Schuld, der uns erstickte unter sich, beiseite geräumt. Im Kolosserbrief Kapitel 2 gebraucht Paulus genau das gleiche Wort. Da sagt er, hat uns mitlebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen vergeben hat. Indem er die Anklageschrift ausgelöscht hat und an das Kreuz genagelt. Also, das bedeutet mitlebendig gemacht. Die Sünde, die uns tötet, in ihrer vernichtenden Kraft entmachtet. Und jetzt haben wir Anteil an Christus. Jetzt sind wir angeschlossen an diese ewig sprudelnde Quelle der Vergebung. Und damit ist klar, wenn einer Christ wird, da geschieht Totenauferweckung. Da geschieht nicht weniger als Totenauferweckung. Wir bekommen Anteil an dem Erlös der Kreuzigung Jesu. Wo einer Christ wird, da schafft Gott eine ganz neue Wirklichkeit. Wo ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet, da ist das ein kreativer Akt Gottes. Da entsteht etwas völlig Neues. Und um das noch zu unterstreichen, gebraucht Paulus jetzt einen zweiten Begriff, um das zu verdeutlichen. Er hat uns nicht nur mit Christus lebendig gemacht, sondern er hat uns mit auferweckt. Gott gibt uns also nicht nur Anteil an der Kreuzigung von Jesus, sondern gibt uns auch Anteil an der Auferstehung von Jesus. Er hat uns mit auferweckt. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet unheimlich viel für unser Leben. Natürlich steht jedem von uns der leibliche Tod noch bevor, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber er hat uns auferweckt. Jesus hat uns die leibliche Auferweckung garantiert. Das heißt, wenn Sie im Glauben an Jesus Christus sterben, ist garantiert, dass Sie, ich sage es jetzt mal übertragen, dass Sie im Himmel wieder aufwachen, dass Sie einen neuen Leib bekommen, dass alles auf ewig gut wird. Das ist garantiert. Er hat Sie auferweckt mit Christus. Er hat Ihnen Anteil gegeben an der Auferstehung Jesu, ein neues Leben geschenkt. Aber dieses neue Leben beginnt schon hier. wenn sie zu Jesus Christus gehören, wenn sie wirklich ein Christ sind, dann sind sie hier in einer gewissen Hinsicht schon jetzt auferweckt. Das ist gewissermaßen die Vorstufe des ewigen Lebens. Woran wird das deutlich? Nun, es gibt bestimmte Kennzeichen des neuen Lebens, die in ihrem Leben anfangen zu greifen und anfangen sich durchzusetzen. Sie haben zum Beispiel eine neue persönliche Beziehung zu Gott, wenn sie auferweckt sind und Anteil haben an der Auferweckung. Sie haben ein ganz anderes Verständnis und Bewusstsein von Gottes Wirklichkeit und von Gottes Nähe. Bis dahin haben sie so gelebt, ja, der Herrgott ist irgendwo da und es ist ganz gut, ab und zu mal zu beten. Aber sie haben nicht wirklich in einer lebendigen, persönlichen Beziehung mit Gott gelebt, dass sie wussten, er hört meine Nöte, ich kann ihm vertrauen, er ist mein Vater, er sorgt für mich. Das bedeutet, auferweckt zum neuen Leben schon jetzt. Sie haben auch, wenn sie auferweckt sind, als Kennzeichen dieses neuen Lebens ein neues Verhältnis zur Ewigkeit. Sie wissen, das Schönste kommt noch. Die Ewigkeit bekommt für den Christen ein ganz anderes Gewicht. Natürlich, wir sind noch Menschen, wir hängen an diesem Leben. Und wir hängen an bestimmten Freuden, die dieses Leben bringt. Und es ist ja auch nicht alles böse. Also Gott schenkt uns ja auch vieles, woran wir uns freuen dürfen, was auch zu seiner Schöpfung gehört. Was wir im Sinne Gottes auch genießen und gebrauchen können. Aber wir haben als Christen prinzipiell ein anderes Verhältnis zur Ewigkeit, als wir vorher hatten. Das gehört zu diesem neuen Leben dazu. Wir haben als Christen auch ein neues Interesse an der Bibel. Wir haben eine Bereitschaft, die Bibel als persönliche Autorität zu akzeptieren. Vorher war die Bibel vielleicht ein interessantes religiöses Buch, das sich lohnt, ab und zu mal zu lesen. Aber wenn wir auferweckt sind mit Christus, dann wird die Bibel für uns das Wort des Lebens, aus dem wir schöpfen dürfen. Und wir wissen, diesem Wort sind wir verpflichtet, weil der lebendige Gott uns mit seiner Wahrheit führen will durch unser ganzes Leben. Wir haben, wenn wir auferweckt sind zu diesem neuen Leben, auch neue Standards, neue Maßstäbe, mit denen wir die Dinge dieser Welt bewerten. Wissen Sie, das kann man an einer Stelle sehen. Die entscheidende Frage für uns als Christen ist jetzt immer, was sagt Gott dazu? Das ist unser Maßstab. Früher sind wir den Trends gefolgt, vielleicht unserer Erziehung gefolgt, unserem Geschmack gefolgt, bestimmten Vorbildern gefolgt. War ja auch nicht alles falsch. Aber jetzt wird das alles übertroffen durch eine entscheidende Frage. Was sagt Gott dazu? Was will mein Vater für mein Leben? Wir haben neue Standards, neue Maßstäbe. Und dann gehört zu diesem neuen Leben, dass wir als Christen Sehnsucht nach einem reinen Herzen haben. Wir wissen, dass wir uns immer noch besudeln durch falsche Gedanken, falsche Worte, falsche Taten. Aber wir wollen das so gern, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Selig sind, die reines Herzens sind. Wir wollen lernen, ohne Sünde zu leben. Auch wenn wir wissen, dass wir immer wieder hineinfallen. Es ist uns ein Anliegen, Gott nicht zu betrügen. Und seinen guten Maßstäben nicht zuwiderzuhandeln, um Gottes Willen. Wir möchten gerne ein reines Herz bekommen. Und zu diesem neuen Leben gehört auch, dass es uns jetzt ein Anliegen ist, dass andere dieses neue Leben finden. Es ist uns nicht mehr egal, ob einer Christ ist oder Moslem oder Hindu oder vermeintlich Atheist oder postmoderner Querkopf oder was auch immer. Das ist uns nicht mehr egal. Wir zwingen natürlich niemanden, wir respektieren jeden in seiner Meinung, aber es ist uns ein innerstes Bedürfnis, dass der andere doch auch zu dieser Quelle lebendigen Lebens finden möge, die wir entdecken durften. Das ist Kennzeichen des neuen Lebens. Unser Wille ist neu ausgerichtet im Hinblick auf die Wahl unseres Ehepartners, unseres Berufs, unserer Kindererziehung. Was ist Gottes Wille für mich? Das ist die Frage, die den Christen leitet. Natürlich gibt es auch noch die anderen, die alten Seiten, die an das frühere, an das tote Leben erinnern. Man kann sich das vielleicht klar machen an der Eroberung Kanadas 1759 durch die Briten. Da gab es diese eine berühmte Entscheidungsschlacht in Quebec. General Wolfe schlug dort seinen französischen Widerpart. Das war der entscheidende Sieg von Quebec. Dadurch wurde Kanada was? Es wurde britischer Besitz. Es wurden die Besitzverhältnisse grundsätzlich geändert. Und Kanada war nicht mehr an dieser Stelle französischer Besitz. Wohlgemerkt, es waren damit noch nicht alle Probleme gelöst. In den Jahren danach gab es immer wieder Nachhutgefechte gegen irgendwelche Widerstandsnester französischer Herkunft, die sich dort noch hielten. Das gab es. Es gab immer wieder neue Gemetzel, aber doch gab es seit der Entscheidungsschlacht 1759 eine völlig neue Situation. Kanada war nicht mehr französisch, sondern britisch. Und diese neue Realität wurde nach und nach in der Alltagswirklichkeit umgesetzt und verwirklicht. Und das ist, denke ich, ein ganz guter Vergleich, wie es mit dem Menschen passiert, der von Gott mit auferweckt wird durch Christus. Die Lage ist grundsätzlich verändert. Die Entscheidungsschlacht von 1759 ist gelaufen. Christus hat uns lebendig gemacht, hat uns rausgezogen, hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Das ist alles schon Wirklichkeit über unserem Leben. Das ist die neue Rechtslage. Und das setzt sich nun schrittweise auch in unserem Alltag durch. Es gibt immer wieder Nachhutgefechte, es gibt Gemetzel, es gibt Punkte, wo wir merken, dass wir an alten Sünden kleben. Es gibt Punkte, an denen wir sehen, wie falsch unser Denken an vielen Stellen noch ausgerichtet ist. Wir begegnen einem für uns immer noch unerklärlichen Egoismus und Hass und Bequemlichkeit und was alles sein mag. Das ist wahr, aber die Entscheidungsschlacht, sie ist gelaufen. Und Gott will es schenken, dass sich dieses neue Leben nun auch in unserer Alltagspraxis, auch in unserer Alltagspraxis als Gemeinde immer stärker durchsetzt. Dass wir auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, immer stärker geprägt werden von diesem neuen Leben. Das gekennzeichnet ist auch von Gottes Geduld, von der Demut, die er uns lehren will, von der Fürsorge, von der Bereitschaft, vom eigenen Vorteil abzusehen, von der Bereitschaft zur Hingabe, zur Demut und zum Dienst. Das will sich durchsetzen in unserem Leben. Immer mehr. Und Paulus sagt, ihr habt schon Anteil. Ihr habt Anteil an der Kreuzigung. Christus hat für eure Schuld bezahlt. Ihr habt Anteil an der Auferstehung. Er hat euch jetzt schon dieses neue Leben geschenkt. Ihr habt Anteil daran und es wird einmal vollkommen sichtbar werden in der Ewigkeit, wenn ihr auch einen neuen Leib kriegen werdet. Sagt Paulus an anderer Stelle, ein Leib, der nicht mehr krank wird. Dann gibt es auch keine Blinddarmoperationen und ähnliche Probleme mehr. Ihr habt schon Anteil daran und dieses neue Leben soll sich auch jetzt schon durchsetzen in der Realität eures Alltags. Und dann bringt Paulus noch eine dritte und letzte Verdeutlichung. Er sagt, was es bedeutet, dass Gott uns mit Jesus zusammenbindet, könnt ihr auch daran erkennen, dass er euch jetzt schon mit eingesetzt hat in den Himmel. Er hat euch mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Das heißt, er hat euch nicht nur Anteil gegeben an der Kreuzigung Jesu, er hat euch nicht nur Anteil gegeben an der Auferstehung Christi, sondern er hat euch schließlich auch Anteil gegeben an der Himmelfahrt Christi. Verstehen Sie, jedes dieser Wörter bezeichnet eines dieser großen Ereignisse, mit eingesetzt in den Himmel, in die himmlische ewige Welt Gottes, die für uns noch unsichtbar ist. Und das hat Auswirkungen für die Zukunft und für die Gegenwart. Für die Zukunft bedeutet eingesetzt im Himmel, wir werden ewig bei ihm sein. An der anderen Stelle hat Paulus mal gesagt, Gott hat uns den Pass für die himmlische Heimat jetzt schon in die Tasche gesteckt. Philipper 3, Vers 20, können Sie das nachlesen. Der Christ hat den Pass für die himmlische Heimat schon jetzt in der Tasche. Das ist so ähnlich, als wenn zur Zeit des Kalten Krieges einer, der in Ost-Berlin eigentlich gefangen war in dem System der DDR, nach West-Berlin flüchtete, der irgendwie den Gürtel durchbrach und hineinkam in sichere West-Berlin. Dann war er zwar immer noch umstellt von der Unfreiheit des Kommunismus, aber er war dort in gewisser Weise schon in Sicherheit. Er hatte den Pass für die Bundesrepublik, bekam er in die Tasche gesteckt. Und er wusste, wenn irgendwas ist, dann fliegen die mich raus. Dann fliegen die mich endgültig raus aus diesem Kessel. Ich bin Bürger des freien Westens. Und so geht's dem Christen schon jetzt in dieser Welt. Wir sind umstellt von allen möglichen bösen Dingen. Aber wir sind jetzt schon Leute, die den Pass für den Himmel in der Tasche haben. Und die den Schutz des Himmels genießen und die genau wissen, wenn es ganz schlimm kommt, wenn hier alles zusammenbricht, er fliegt uns raus. Gott bringt uns auf ewig in seine Sicherheit. Und das meint Paulus, wenn er sagt, Gott hat euch mit in den Himmel versetzt. Und das hat auch Auswirkungen für die Gegenwart schon. Christen, ihr lebt jetzt schon in einem neuen Machtbereich. Der Teufel hat keine letzte Macht mehr über euch. Diese drei Mächte, der Zeitgeist, unsere eigene böse Natur, der Teufel und die Dämonen. Das ist ganz wichtig, was Paulus hier sagt. Ihr seid jetzt schon mit versetzt in den Himmel in Christus. Das heißt, der Teufel ist zwar der Fürst dieser Welt, aber er hat im Himmel nichts zu sagen. Und wer zu Jesus gehört, der steht schon nicht mehr im Machtbereich des Teufels. Der kann zwar, auch das macht das Neue Testament klar, immer wieder vom Teufel noch angegangen werden, versucht werden, in seiner Freude beeinträchtigt werden, in gewisser Hinsicht geschlagen werden, das kann passieren, aber er kann keine letzte Macht mehr über dich haben, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist schon jetzt in einem neuen Machtbereich und er hält dich fest. Das ist eine total veränderte Realität, wenn du schon jetzt Bürger des Himmels bist. Und nicht mehr unterworfen den kaputten und zerstörenden Strukturen dieser Welt. Das ist Gottes Antwort. Aber Gott. Und Paulus hat sich ganz viel Mühe gegeben, wirklich all diese drei Aspekte deutlich zu machen. Du hast Anteil an der Kreuzigung, deine Schuld ist vergeben, die dich begrub unter ihrem Schutt und dir den Atem nahm und dich erstickte, ohne dass du es vielleicht gemerkt hast. Du hast Anteil an der Auferweckung. Du hast schon jetzt Anteil an diesem neuen Leben, das einmal in Perfektion sichtbar werden wird, auch an deinem Leben, auch an deinem Körper, auch an allem, was zu dir gehört. Und du hast Anteil an der Himmelfahrt Jesu. Du bist jetzt schon versetzt mit ihm in den Himmel, insofern, als du seinem Machtbereich zugehörst und die Garantie bekommst, du wirst auf ewig bei ihm sein. Wenn sie Christ geworden sind, dann ist das alles in ihrem Leben passiert. Und die Frage an uns ist, wie sehr machen wir uns das eigentlich bewusst? Wie sehr ist das eigentlich in unserem Denken präsent? Wir haben immer so harmlose, platte Vorstellungen. Und Paulus will uns hier die Augen aufreißen und sagen, schau doch hin, was Gott in deinem Leben alles getan hat. Wie viele Dinge zwischen Himmel und Erde verändert worden sind, dadurch, dass er dich zu deinem Kind gemacht hat. Dank ihm dafür, staune darüber. Das ist der große Dienst, den Paulus uns hier leistet. Er hilft uns realistischer, auch unsere eigene Situation zu verstehen. Und hier könnte jetzt eigentlich Schluss sein mit der Predigt und mit dem Text von Paulus. Der Satz ist ja auch zu Ende, also es wäre eigentlich ein ganz guter Einschnitt. Aber das wäre nicht ganz richtig, hier zu stoppen vor unserem letzten Punkt. Denn Paulus macht deutlich mit dem ersten Wort von Vers 7, dass Gott damit noch ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Das ist so ein Signalwort. Damit, warum hat Gott das jetzt alles so gemacht? Er hat es aus Liebe gemacht, er hat an uns in dieser machtvollen Weise gehandelt, aber, so signalisiert der Anfang von Vers 7, er hat damit noch ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Und dieses Ziel wollen wir uns noch angucken. Gott, bewegt von Liebe, bindet uns mit Christus zusammen und drittens und beweist damit seine Größe, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Erst hier ist der Satz zu Ende. Das heißt, mit unserer Errettung verfolgt der lebendige Gott ein Ziel, das über uns hinausgeht, das noch über sie hinausgeht. Gott will uns überreich beschenken mit seiner Liebe. Aber es gibt ein Ziel darüber hinaus. Hier steht, damit Gott etwas erzeige, etwas erweise, etwas demonstriere. Da steht in einer englischen Übersetzung to display. Also Gott will etwas sichtbar machen durch sein Handeln an uns. Was nämlich? Er will sichtbar machen, wie überragend groß der Reichtum seiner Gnade und seines unverdienten Geschenks ist. Das will Gott sichtbar machen. Verstehen Sie? Es geht hier um Gottes eigene Ehre, um Gottes eigene Macht, um Gottes eigene Herrlichkeit, um Gottes eigenen Charakter. Den will er beweisen, erweisen, demonstrieren, indem er sie auf diese Weise rettet und aus der Not herausholt. Und es wird auch ein Zeitpunkt genannt, wann das besonders zum Tragen kommen soll. In den kommenden Zeiten will Gott das erweisen. Das heißt, in der Ewigkeit. Dann, wenn der letzte und endgültige Vorhang aufgeht, dann, wenn die Weltgeschichte gelaufen ist und alle Entscheidungen gefallen sind, dann will Gott mit dem, was er an uns Christen getan hat, dann will Gott mit dem, was er an ihnen getan hat, dadurch, dass er sie gerettet hat, seine Größe und Herrlichkeit und Liebe und Gnade und Güte beweisen. Er will es beweisen vor aller Welt und er wird es beweisen damit vor allen Engeln und Mächten. Und das ist eine ganz ungewöhnliche, atemberaubende Wahrheit, die Gott uns hier durch Paulus offenbart. Und unsere erste Reaktion ist vielleicht, dass uns das seltsam vorkommt. Unverständlich. In einem Kommentar, der sonst ganz gut ist, da wurde diese Aussage völlig übergangen, so als ob der Autor des Kommentars damit überhaupt nichts anfangen konnte. Und so geht es uns auch erstmal. Dass wir sagen, was muss Gott beweisen? Wir fangen mit unserem Denken immer bei uns selbst an. Und wissen Sie, dadurch werden wir so kleinkariert in vielen Sachen. Ja, das ist doch seltsam, dass Gott alles Mögliche macht, um unsere Rettung willen. Stimmt ja auch. Aber das leuchtet uns irgendwie ein. Das leuchtet uns ein, obwohl das ja alles andere als naheliegend ist. Also, dass der lebendige Gott um meinetwillen Himmel und Erde in Bewegung setzt, das ist alles andere als normal. Aber ganz komisch, darüber stolpern wir nicht so schnell. Das erscheint uns vielleicht sogar naheliegend, weil wir einfach so unheimlich an uns selbst und unseren eigenen Nabel gebunden sind. Aber hier in Vers 7, da kommt in uns vielleicht sogar die Frage hoch, ja, hat Gott das denn nötig, seine Größe so herauszustellen? Gott hat überhaupt nichts nötig. Gott ist absolut souverän, völlig allmächtig. Das ist eine völlig falsche Frage. Aber Gott will, dass wir sehen, Gott ist Gott. Gott gebührt alle Ehre. Um Gott dreht sich die Weltgeschichte. Wir sind um Gottes Willen da. Er hat uns geschaffen. Ihm verdankst du alles. Und er begegnet dir mit einer Liebe, die alle Begriffe und alle Vorstellungen sprengt. Und dadurch, dass Gott dich errettet und dich zum Glauben an seinen Sohn Jesus Christus finden lässt, soll seine Gnade, seine Ehre, seine Größe und seine Heiligkeit aufleuchten. Das ist der letzte Sinn des Universums. Verstehen Sie? Als der Sündenfall passierte damals, wir wissen nicht, warum Gott das zugelassen hat, aber es ist passiert. Da begann der große Kampf gegen Gottes Ehre. Darum ging es eigentlich. Und da startete damals der Teufel einen großen Feldzug des Misstrauens und der Verdächtigung. Da ging es los. Und von da an wurde Gottes Ehre in den Schmutz gezogen. Und Gottes Liebe in Zweifel gezogen. Und Gottes Schöpfermacht lächerlich gemacht. Und Gottes Gnade schnöde ignoriert. Und nicht nur der Teufel rebellierte gegen Gott, sondern seine eigenen Geschöpfe, wir Menschen, wir wurden zu seinen Feinden, die ihm misstrauten. Oder ihn links liegen ließen. Wir wurden zu seinen Verächtern, die ihn ignorierten. Zu seinen Geschöpfen, die sich nicht mehr um ihn scherten, obwohl sie ohne ihn elend zugrunde gehen mussten. Und die Folge war die ewige Verdammnis. Aber Gott schickte seinen Sohn. Er schickte seinen eigenen Sohn hinein in diese Welt, um unsere Feindschaft auf sich zu nehmen. Um unsere Ignoranz und Gemeinheit und Gedankenlosigkeit und Gottlosigkeit zu sühnen. Und damit brachte er diese große Wende, Rettung aus Gnade. Und wo immer das jetzt geschieht, wo ein Mensch umkehrt zu Jesus Christus und sagt, ich brauche dich als meinen Retter und ich bete dich an als meinen Herrn, da dient es dazu, dass Gottes Ehre und Gnade und Herrlichkeit deutlich wird. Dass Gott seine Gnade demonstriert, dass Gott seinen Ruhm und seine Güte erweist und dass Gott aufstrahlen lässt die Herrlichkeit und Heiligkeit und die Liebe seines Charakters. So, sagt Paulus, beweist Gott seine Größe an uns. Und er wird dies in umso größerer Klarheit und Vollkommenheit tun, dann in der Ewigkeit, in den kommenden Zeiten. Und eine ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen, um Gottes Güte, die an uns verlorenen Sündern, die er gerettet hat, zu erweisen und zu besingen. Dr. Paul Gibson war lange Jahre Präsident eines theologischen Seminars in der ehrenwerten Stadt Cambridge. Und als er verabschiedet wurde, kurz vor seiner Pensionierung, da widmete man ihm ein Bild, das ein Künstler von ihm gezeichnet hatte und das in der berühmten Ridley Hall dann auch feierlich aufgehängt wurde. Also das Bild von all den vergangenen Präsidenten hing es da und so auch von Dr. Paul Gibson. Und wie das so ein höflicher Brite tut, bedankte er sich für dieses Geschenk und er lobte den Künstler. Und er sagte, in einigen Jahren werden die Leute vor diesem Bild stehen und sie werden nicht fragen, wer ist dieser Mann, sondern sie werden vielmehr fragen, wer malte dieses wunderbare Porträt. Und so wie das Bild die Qualität des Malers demonstriert, so wird an unserer Rettung die Qualität des Retters demonstriert. Dieses Bild dieses Mannes weist über sich hinaus auf den Maler, der es geschaffen hat. Und so, sagt Paulus, soll unsere Rettung, dass Gott uns aus Liebe mit Christus zusammengebunden und rausgerissen hat aus aller Verlorenheit, hinweisen auf die Qualität des Retters, der das an uns getan hat. Und es soll dazu dienen, dass er gepriesen und gelobt wird in alle Ewigkeit. So kommen wir zum Schluss für heute und wollen dem Paulus dafür dankbar sein, dass er uns diese riesige Perspektive eröffnet hat und uns so in Gottes Wahrheit hineingenommen. Da wären wir von uns aus nie drauf gekommen. Wir haben gesehen, Paulus bohrt an der dicksten Stelle. Er setzt an beim größten Problem der Menschheit. Und er zeigt, wie Gottes souveränes Aber dann dagegen kommt und mit allem aufräumt und alles wieder gut werden kann. Gott wird bewegt von Liebe. Und er bindet uns mit Christus zusammen. Er gibt uns Anteil an seiner Kreuzigung, an seiner Auferweckung und an seiner Himmelfahrt. Und damit beweist er seine Größe. So bleibt am Ende nur die eine Frage, sind Sie schon mit Jesus Christus zusammengebunden? Haben Sie Anteil an seiner Kreuzigung, dass er sein Leben für Sie gab, Haben sie das im Glauben ergriffen? Haben sie Anteil an seiner Auferstehung? Das ist dann die ganz logische Folge davon, dass er sie auferweckt zu neuem Leben. Und haben sie schon jetzt Anteil an seiner Himmelfahrt, dadurch, dass sie den Pass für die Ewigkeit in der Tasche haben? Das hängt alles daran, ob sie an Jesus Christus hängen. Das ist die einzige Möglichkeit, herauszukommen aus dem Dilemma der Verse 1 bis 3. Es ist wirklich die einzige Möglichkeit, der tödlichen Falle zu entkommen. So wie es für die 11 Männer von Längede auch nur eine einzige Möglichkeit gab, rauszukommen aus der Falle. Sie wussten um den Ernst ihrer Lage. Sie gaben verzweifelte Klopfzeichen. Und die Helfer, die gaben nicht auf. Und nach 10 Tagen, nachdem man 10 Tage nichts von ihnen gehört hatte, hörten sie mit speziellen Geräten endlich die Andeutung dieser Klopfzeichen. Und dann konnten sie lokalisieren, wo die Leute waren. Und sie gruben einen engen Schacht, den bohrten sie in die Tiefe. Und dann wurde durch diesen Schacht die sogenannte Dahlbusch-Bombe heruntergelassen. Ein ganz enger Torpedo. Und in diesem Torpedo, der war ganz, ganz eng, da hatte nur ein Einzelner jeweils Platz. Und so ließen sie die Dahlbusch-Bombe an diese Stelle herab. Und jeder Bergmann einzeln flüchtete sich hinein und wurde nach oben gezogen, in die Freiheit, ins Licht, in die Rettung. Und was für ein großartiges Bild ist das für das, was der lebendige Gott durch seinen Sohn Jesus Christus getan hat. Er hat noch mehr getan. Er hat nicht nur ein Gerät zu uns hinabgeschickt in die Welt, sondern er hat seinen eigenen Sohn geschickt. Und wer sich jetzt zu Jesus flüchtet, an ihn klammert, das kann man nur allein tun. Da ist jeder einzeln gefragt. Der wird rausgezogen. Rausgezogen aus der Grube seiner Schuld, rausgezogen aus der Angst vor dem Tod, rausgezogen aus dem Gericht des ewigen Gottes. Und warum hat Gott das gemacht? Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in den Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Ihm sei alle Ehre. Amen. Lassen Sie uns jetzt